Danke, André. Vielen, vielen Dank. Deine Geschichte, das ist eine echte Geschichte, die du durchlaufen bist. Und Gott mit dir. Danke. Danke, André, für die Lieder. Es tut wirklich so gut, immer da zusammen mit dir zu singen. Tut der Seele gut. Ich bete noch vor der Predigt und dann haben wir die Predigt. Vater Gott. Ja, Vater, es ist so schön zu hören. Wie der André erzählt hat, wie er einfach von dir begeistert war. Und das hat mit Ringen zu tun, aber es hat damit zu tun, zu entdecken, wie du zu uns stehst und dass du dich finden lässt, dass du uns, ja, du mit uns bist. Du bist unser Gott. Und das ist großartig, Vater. Und ich danke dir, dass du dich immer wieder jeden Einzelnen von uns offenbarst, jeden Einzelnen von uns besonders findest, weil du kennst jeden Einzelnen von uns durch und durch. Und du kennst uns und liebst uns, wie es in 1. Korinther 8 steht. Gott, ich bete für die Predigt, ich bete für die Zeit, dass wir aus deinem Wort ja, jetzt mehr dich erkennen und selbst erkennen und, ja, und davor, uns davor wirklich ernähren von deinem lebendigen Wasser, von deinem Brot, von dem, wer du bist, was dein Wille ist und wie du uns anschaust, Vater. Bitte, dass du mich dabei leitest und ich freue mich ja, die Zeit zusammen mit dir. Beten im Namen von Jesus. Amen. So, Zeit läuft. Und zwar, die Predigt, um die es heute geht, heißt: Dein gebrochenes Herz ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Dein gebrochenes Herz ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Und eigentlich ist das so eine zwischendurch Bibelstelle, die man so vielleicht gerne überliest, oder zumindest bei mir war es so, dass ich, glaube ich, diese Stelle gar nicht so durch die Jahre hindurch gelesen habe oder so, dass sie mir so viel bedeutet hätte. Aber in der letzten Zeit, irgendwie macht Gott das so, dass es für mich wirklich mehr und mehr an so viel, wie so ein Brunnen, der aus dem irgendwie neues Wasser rausquillt. Wir haben jetzt mit Giga-Bibel gelesen und einfach über Johannesbrief gegangen oder gehen und einfach lesen, was ist da passiert? Wie war Jesus? Was hat er erzählt? Was waren die Begegnungen? Und um das mitzubekommen, diesen Geist und wirklich kennenzulernen, wie Jesus ist. Und die Geschichte, um die es heute geht, ist die Geschichte von der Frau am Brunnen in Johannes 4. Das haben wir gelesen mit Giga. Dann haben wir vor ein paar Monaten oder Wochen unser Kleingottesdienst am ersten Sonntag im Monat gehabt. Dann haben wir auch schon die Predigt darüber gehabt. Und dann dachte ich diese Woche, ach, so viel los diese Woche und ich habe die vollen 3 Tage diese Woche Arbeit. Das ist das Größte, was ich seit März hatte. 3 Tage in der Woche, wo ich wirklich arbeite. Und ich dachte, oh, ich nehme einfach die Predigt nochmal. Und in meinem größeren Kreis und so ist es immer gut, ne? Also von Evangelien zu lesen. Und das ist super. Ich habe es ja schon. Und also nicht so viel Aufwand für mich. Und was passiert? Ich habe mich ein bisschen mehr einfach an der Stelle mal gelesen. Und da kamen so viele neue Sachen raus. Ich war einfach baff. Und deswegen will ich es euch auch nicht vorenthalten. Vielleicht in Bezug auf unser Thema Familie. Ich würde es am Ende bei Zusammenfassung einfach dahin ein bisschen navigieren, wie wir diese Bibelstelle, diese Passage in diesem Licht vom Thema Familie auch sehen können. Also, ich habe 3 Punkte. Und zwar habe ich 2 Nebenpunkte und einen Hauptpunkt. Ja, und die 2 Nebenpunkte, die jetzt kommen, die waren früher meine Hauptpunkte. Ja, und jetzt ist das Nebenpunkte geworden. Ja, und der dritte ist Hauptpunkt. So wie bei, ich finde es so ähnlich wie bei Büchern Narnia. Es gibt eine Passage wo dieses Mädchen den Aslan, also den Löwen, der für Jesus steht, fragt: Du bist irgendwie größer geworden. Und der Aslan sagt: Nee, ich bin nicht größer geworden. Du bist älter geworden und du siehst mich jetzt größer. Und so kommt es mir auch diese Passage vor jetzt. Also ich habe Gott nicht wieder kleiner gesehen und jetzt, je mehr ich mich damit beschäftigt habe, umso größer wird es. Und daran will ich euch jetzt teilhaben lassen. Es ist eine der längsten Passagen, wo eine Unterredung gibt zwischen einer einzelnen Person und Jesus in Evangelien. Und das war eben diese Frau am Brunnen. Und damit wir nicht so lange lesen und vielleicht nicht so viel diese Hitze jetzt Text merken müssen, fasse ich es einfach kurz zusammen, worum es in der Geschichte geht, und dann gehen wir direkt einfach zu den Unterredungen und dann machen wir einfach da Halt. Also, in der Geschichte geht es darum, dass Jesus von Süden, von Jerusalem, wo er gerade mit Nikodemus eine Unterredung hatte, nach Norden geht. Na, das sind mehrere Tage Reise. Und er geht durch Samarien. Und er macht an einem Brunnen, Jakobsbrunnen, einen Halt. Und begegnet dort eine Frau. Und er hat einen Dialog mit dieser Frau, der ziemlich viel davon, jetzt können wir hier lesen. Und die Frau letztendlich erkennt, dass Jesus der Messias ist. Dass dieser Mann, dieser versprochene Retter ist, von dem das ganze Alte Testament spricht, von dem schon Mose gesprochen hat, als er den Propheten angekündigt hat, der kommt. Und dadurch, dass sie das erkennt, rennt sie in den Ort und verkündet das allen, erzählt über ihre Geschichte, ihre Begegnung mit Jesus. Und dadurch kommen sehr viele in den Ort an Jesus, an Glauben an Jesus. Das ist so kurze Zusammenfassung, so sagen wir, der harten Fakten der Geschichte. Ja. Jetzt lesen wir eine Passage zu dem ersten Punkt. Der erste Punkt heißt: Gott überwindet unüberwindbare Grenzen, um dich zu finden. Gott überwindet unüberwindbare Grenzen, um dich zu finden. Ich lese jetzt Johannes Kapitel 4, von Vers 3 bis Vers 15 erstmal vor. Hier ist die Rede von Jesus, ne? Und da steht, er verließ Judäa und zog weiter nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinen Sohn Josef gab. Dort ist auch der Jakobsbrunnen. Ermüdet von langer Wanderung setzte Jesus sich an den Brunnen. Es war um Mittagszeit. Da kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir etwas zu trinken. Seine Jünger war nämlich in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. So steht es hier. Die Juden vermieden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Jesus antwortete, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält, und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Herr, sagte die Frau, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Jesus erwiderte, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, was ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben heraussprudelt. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasser holen kommen. Schon Wahnsinn, wie viel hier drin steht. Aber ich mache mal eine kurze Zusammenfassung von dem, was eigentlich hier passiert. Jesus geht von Jerusalem nach Galiläa, also von Süden nach Norden. Und die Samariter, das war ein Gebiet oder das war ein Volkteil, was früher zu Juden gehörte. Und seit der Besetzung von Assyrien 722 vor Christus gab es eine große Trennung. Und zwar aufgrund dessen, dass die Samariter, also Samaritaner, diesen Assyrer gewehrt haben, sich zu vermischen mit ihrem Volk. Sie haben Mischehen gebildet, sie haben zum Teil dann am Ende auch ihre heidnischen Götter angebetet. Und das war natürlich sehr, sehr schwierig, also damit zu vereinbaren, was Gott eigentlich damals gesagt hat, dass man sich nicht vermischt und dass man das auserwählte Volk sein soll. Und das zieht nach sich seit Jahrhunderten diese Spaltung zwischen den Juden und Samaritanern. Die Samaritaner, es ist in einer Stelle in Apostelgeschichte steht sogar, dass die waren quasi wie, es war wie ein Schimpfwort für Juden. So heftig war es. Und die anerkannten auch viele Gesetze nicht, weil sie nur die 5 Bücher Mose anerkannten und nicht die weiteren Bücher im Alten Testament, also die Samaritaner. Deswegen haben sie auch diese Reinigungsmethoden und Reinigungsgebote auch nicht anerkannt. Und deswegen, wenn Jesus hier diese Frau fragt nach Trinken, nach Wasser, eigentlich würde es nach Maßstab von den Juden damals sich unrein machen. Ich zeige euch mal, auch wenn er in Vers 4 sagt, Jesus sagt, er musste aber durch Samaria ziehen. Und das ist interessant. Was bedeutet das, wenn er sagt, er musste durch Samaria ziehen? Ich zeige euch mal das anhand von einem Bildschirm. Moment. Also, der war in Jerusalem und jetzt will er nach Galiläa. Hier. Und dazwischen in Samaria. So, die Juden mieden Samaria, um eben nicht unrein zu werden, um sich dort nicht gesehen zu werden, überhaupt in diesem Land. Und sie gingen immer über die andere Seite von Jordan-Fluss, quasi drumherum, um nach Galiläa zu kommen. So, der direkteste Weg ist tatsächlich durch Samaria, aber damals war es einfach nicht so, dass, also als Jude, als ein Rabbi, war es absolut verpönt, dass du durch Samaria gehen würdest. Und dennoch sagt Jesus hier, er musste durch Samaria gehen. Und dann geht es hier bei diesem Ort Sychar durch nach Samaria. Ja, da ist es. Also das Erste, was er quasi, wo er einfach die Grenzen überwindet und durchbricht, um diese Frau zu finden oder um diese Leute, Samaritaner zu finden. Also, das eine ist, der fragt nach Wasser, ne, bei dieser Frau. Das andere ist, er geht überhaupt dahin, wo er nicht sein sollte, ja, als Jude und geschweige als jüdischer Rabbi. Und er hat eine Unterredung mit einer Frau in der Öffentlichkeit. Damals, also für uns ist jetzt kein Problem, ne? Aber damals war das auch kulturell nicht akzeptabel, dass ein fremder Mann mit einer fremden Frau einfach in der Öffentlichkeit alleine sich unterhält. Das tut er auch. Und am Ende der Geschichte wissen wir, dass Jesus wusste um das unlautere Leben von dieser Frau, wo sie gerade in einer unehelichen Beziehung lebt. Und er spricht mit ihr und er fragt sie nach Wasser. Das finde ich erstaunlich, einfach zu sehen, wie sehr Gott einfach die ganzen soziale, kulturelle Grenzen überwindet, um einen Einzelnen aufzusuchen, um zu ihm zu kommen. Und was sagt das über uns aus? Wie steht er zu dir und zu mir? Was hat diese Frau denn getan, damit er genau zu ihr kommt? Was hat sie denn Großes vollbracht? Oder steht nichts? Und ich glaube, die richtige Antwort ist eigentlich nichts. Und ich glaube, wahrscheinlich die richtige Antwort ist, es ist eine falsche Frage. Sie musste nichts tun, sondern umgekehrt, so wie Vater sich, oder Gott sich erkennen lässt als liebender Vater, er kommt zu ihr nicht, weil sie was getan hat, sondern weil sie ihn braucht und weil er sie liebt. André hat erzählt davon, von dieser Bibelstelle, die wir gut kennen, in Jeremia, wo wir nach Gott suchen können und er lässt sich finden. Und hier finde ich es auch so toll zu sehen, auch diese andere Seite, dass Gott nach uns sucht. Und zwar wirklich spezifisch und von ganzem Herzen. Er will das unser ganzes Herz, aber er gibt zuerst sein ganzes Herz für uns. So, das ist, ich führe das nicht mehr weiter aus. Das ist neben ein erster Nebenpunkt gewesen. Ja? So, zweiter Nebenpunkt heißt, deine Geschichte ist wertvoll. Deine Geschichte ist wertvoll. Lass uns weiterlesen in Versen 16 bis 19 und danach 27 bis 30 und danach 39. Ja, ich fokussiere so ein bisschen auf die Unterhaltung zwischen Jesus und dieser Frau hier. Also Frau hat gerade eben Vers 15 gesagt, ja, gib mir das Wasser. Und Jesus sagt dazu, Vers 16, geh und hole deinen Mann hierher, sagte Jesus. Ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Das ist richtig, erwiderte Jesus. Du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau darauf. Dann Vers 27. In diesem Augenblick kamen seine Jünger zurück und wunderten sich, dass er mit einer Frau sprach. Also sogar die Jünger, nicht nur die anderen Jünger, sondern sogar die, obwohl sie mit Jesus schon waren, haben sich total gewundert, dass sie mit einer Frau sprach. Doch keiner wagte ihn zu fragen, was er von ihr wollte oder worüber er mit ihr redete. Die Frau nun ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen, ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er der Messias. Da strömten die Leute aus dem Ort hinaus, um Jesus zu sehen. Und dann Vers 39. Viele Samaritaner aus dem Ort glaubten an Jesus, weil die Frau überall erzählt hatte, der Mann weiß alles, was ich getan habe. Warum glaubten die Leute dieser Frau? Ja, die erzählt, der hat alles getan, aber warum haben sie überhaupt ihr geglaubt? Damals waren diejenigen, die was zu sagen hatten, in der Gesellschaft, Männer. Auch wenn tatsächlich in Samarien das die Frauen mehr Rechte hatten als in Jerusalem, auch in Galiläa. Aber trotzdem war es auch da kulturell so, dass die Männer was zu sagen hatten über die geistlichen Dinge. Und trotzdem glauben die Leute dieser Frau. Und ich kann mir vorstellen, dass gerade weil die Frau diese sehr, sehr, sehr peinliche Geschichte hatte mit ihren fünf Männern und der unehelichen Beziehung, in der sie gerade lebt, was damals verpönt war und heftig war. Gerade deswegen hat sie Gehör gefunden bei den Leuten. Das ist meine Behauptung natürlich, das steht nicht da, aber wenn ich das so auf der Zunge zergehen lasse, ich meine, was hatte, also wie hat es denn gewirkt, wenn diese Frau wirklich bereit war, diese Peinlichkeit, diesen Charme, in Kauf zu nehmen, dafür, dass sie erzählt hat, dass da jemand ist, der ihre Geschichte weiß. Also man würde fragen, was für Geschichte? Und ich kann mir vorstellen, dass das dazu beigetragen haben könnte, dass die Leute dachten, wow, wenn sie bereit ist, sie hat wirklich da nichts an Gewinn, dass sie das jetzt erzählt, außer Schmach. Dass das der Grund war, warum Leute auch dahin gegangen sind, um zu hören, was hat Jesus da zu sagen. Und das jetzt kurz abzurunden, das war das letzte Mal ein sehr großer Punkt. Ich glaube, das ist so schön, dass, und ich sehe das auch in meinem Leben und auch in anderen Bibelstellen, dass nicht dass dieser Glanz von uns, dass wir alles richtig und gut machen und dann sind wir gute Werkzeuge für Gott, sondern genau da, wo wir schwach sind, diese Geschichte, die wir tragen mit uns, du bist eine Geschichte, dass das wertvoll ist und dass Gott das nutzt für das Gute. Und das ist nicht umsonst, was passiert ist. Egal wie als Scheitergeschichte das angesehen werden kann, was ich habe. So, ich springe jetzt weiter zu dem Hauptpunkt. Der Hauptpunkt heißt, wie die Predigt heißt, dein gebrochenes Herz ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Und das ist das, was ich neu entdeckt habe, was ich davor übersprungen und überlesen habe, glaube ich. Und zwar, wenn wir diese Geschichte sehen von dieser Unterhaltung zwischen dieser Frau und Jesus, kann es sein, dass es dann nicht so sehr um die, also dass es weniger um die Fakten geht, dass Jesus der Messias ist, jetzt für diese Frau, sondern mehr darum geht, wie Gott diese Frau berührt, wie Jesus diese Frau erreicht. Das ist ja echt ein Zwingen. Ja, dass sie sagt, er sagt, gib mir das Wasser, sie sagt, ja, also, wieso soll ich dir Wasser geben? Bin noch unrein, wie eine Samaritanerin und eine Frau und so. Und er sagt, ja, ich, wenn du wüsstest, wer ich bin und wenn du mich fragen nach lebendigem Wasser, das spricht von sich und lebendigem Wasser, etwas Persönliches. Und sie geht wieder zurück und macht das sehr theoretisch und spricht dann über den Jakobsbrunnen und über, bist du größer als unser Vater Jakob und so. Also es ist nicht persönlich, dass es der nimmt. Und dann geht Jesus weiter, spricht von ewigem Leben. Und dann sagt Frau, ja, gib mir das Wasser, dann muss ich nicht mehr zum Brunnen gehen, um Wasser zu holen. Also geht nicht wirklich auch darauf ein. Und am Ende erreicht Jesus sie doch. Er lässt da nicht locker. Warum lässt Johannes diese Passage, dieses so viel und so groß hier erscheinen? Eine der größten Unterredungen, die es in der Evangelien geschrieben ist. Ich glaube, genau das ist der Punkt, dass hier können wir wirklich sehen, in diesen Zeilen, wie Gott uns erreicht, wie er uns hilft. Dass es weniger darum geht, dass Gott uns erfüllen kann, schön die Theorie, sondern hier geht es darum, wie er das macht. Wenn ich jetzt Verse 15 und 16 nochmal lese, da steht, Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau, dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasserholen kommen. Und darauf sagt Jesus, geh und hole deinen Mann hierher. Warum fragt Jesus danach? Der hat doch gerade gesagt, ja, gib mir das Wasser. Ich glaube, früher habe ich das so gelesen, er fragt das, damit sie sieht, oh, sie ist eine Sünderin. Oh, sie braucht Gott. Sie braucht Vergebung. Und ich glaube, das ist was Wahres dran, absolut. Und ich habe so gesehen, quasi dieses Geh und hol deinen Mann, damit es offenbart wird, dass sie keinen Mann hat. Würde heißen, siehst du bist eine Sünderin und brauchst Erlösung. Und dann habe ich überlegt, ist es das, was da passiert gerade? Und dann habe ich überlegt, das sind so zwei Sätze. Und daraus habe ich das jetzt so viel rausgenommen, rausinterpretiert. Könnte es was anderes heißen? Ich habe mich erinnert an unser Seelsorgeseminar, was wir in München mal hatten, wo wir mal damals so einen Zeitungsartikel mal lesen durften. Und danach war die Frage, warum reagiert der Mann so, wie er da reagiert? Und wir haben alle uns da geübt und erzählt ganz viel, was für also unsere Antennen. Und ich dachte, wow, cool, ich kann mir so viel vorstellen, was er, warum er genau so reagiert hat, wie er reagiert hat. Und dann haben wir alles bunt erzählt und so. Und ich habe mich echt schon sehr, sehr wohl gefühlt. Dachte, wow, ich bin gar nicht schlecht. Ne? Ich kann mich schon sehr viele Sachen interpretieren und verstehen und so. Und dann war die Frage vom Seminarleiter dazu, woher weißt du das? Kennst du diese Person? Kennst du die Hintergrundgeschichte von der Person? Hast du mit der Person gesprochen? Und das, ich werde es nie vergessen. Gerade weil ich so sehr mir vorstellen konnte, aber wie sehr, wie schnell ich dabei war, die Person einfach zu verurteilen nach meinen Ansichten, was vielleicht mein Bild ist. Und letztens war es auch interessant, mit Tina hatten wir Unterhaltung und danach haben wir über diese Unterhaltung auch eine Unterhaltung und ich war der Meinung, ey, ich hab doch nichts gesagt, ich habe nur irgendwie zwei Sätze gesagt. Und sie hat mich daran erinnert, naja, unser Weg zurück, also als wir da hingegangen sind, hat sie viele Sachen gesagt. Unser Weg zurück war ganz schön lang. Und ich habe mich erinnert, ja stimmt, da, ich bin zurück bestimmt eine Stunde gelaufen. Es könnten nicht zwei Sätze gewesen sein. Und wenn ich das so alles zusammennehme, denke ich, dass da echt viel mehr gewesen ist. Und je nachdem, was ich für eine Perspektive habe, von dieser Unterhaltung zwischen Jesus und der Frau, habe ich bestimmtes Bild davon, was da passiert. Und ich habe jetzt einfach ein bisschen mehr recherchiert und bin auf die Sachen gestoßen, die mir ein wirklich sehr anderes Bild vermittelt haben, was da gerade passiert und wie Gott uns erreicht. Und zwar, die Frau hatte fünf Männer gehabt. Und jetzt lebt sie in einer Beziehung ohne keine Ehe. Also wenn du fünf Männer gehabt hast, also ich habe das sehr schnell darauf bezogen, sie war einfach, ja, springt von einer Beziehung zur anderen, man sieht auch den Muster. Aber wie, was es da vielleicht passiert ist. Damals, eine Scheidung durfte eigentlich nur Mann ausstellen. Kann es sein, dass die Frau abgelehnt war, fünfmal oder mehrere Male dazwischen, dass sie nicht der Täter, sondern eher mehr Opfer war? Kann es sein, dass sie unfruchtbar war und Männer wollten das dann nicht? Kann es sein, dass es viel komplexer ist, das, was da passiert ist? Und kann es sein, dass es echt sehr, sehr viel Schmerz, was sie mit Frauen mit sich hatte, nach den fünf Ehen? Und jetzt sechste Beziehung. Und dass Jesus das hier anspricht. Oder ist es einfacher, zu sagen, nee, es geht ja um die Sünde. Dass die Frau einfach die Vergebung brauchte und Sünde. Aber kann sein, dass es eher geht mir um Ort des Schmerzens, wo Jesus sie begegnen möchte. Die Frau geht zu diesem Jakobsbrunnen. Und der Jakobsbrunnen war dafür bekannt, dass es eine Tradition war, dass die Menschen sich dort gefunden haben und dann geheiratet haben. Der Abrahams Diener hat die Braut für Isaak dort gefunden, an dem Brunnen. Jakob hat seine Rahel dort gefunden. Moses hat seine Zippora dort gefunden. Und alle, die hier Single sind, fragen wahrscheinlich, oh, ich will auch zu dem Platz. Und die Frau geht hin nach diesen fünf Ehen, unwahrscheinlich unerfüllte Beziehung jetzt. Und sie begegnet ihrem Schmerz und wahrscheinlich ihrer Hoffnung doch nach erfüllter Beziehung. Sie gibt nicht auf. Brené Brown, die viele kennen, schreibt: Es zeichnet sich in unserer Gesellschaft eine Tendenz auf, lieber keine Liebe zu haben, als mit dem Schmerz der Ablehnung umgehen zu müssen. Es zeichnet sich in unserer Gesellschaft eine Tendenz auf. Also es gibt diese Umfragen und dann wertet man das so aus, dass man hat lieber keine Liebe, als mit dem Schmerz und Ablehnung umgehen zu müssen. Diese Frau kommt zu ihrem Ort des Schmerzens, weil sie eine Hoffnung hat und die gibt nicht auf. Und warum, glaube ich, Jesus sie danach fragt, geh hol deinen Mann, um diese Geschichte nach oben steigen zu lassen? Weil ich glaube, Jesus will hier tief gehen mit der Frau. Er will tief vordringen, wie diesen Brunnen, wo in dem tieferes Wasser ist, will er tief gehen mit ihr. Und sie dort treffen am Boden dieses Brunnens. Und ich glaube, das ist der Weg, wenn sie fragt und sagt, Herr, gib mir dieses Wasser. Und Jesus sagt, geh und hole deinen Mann hierher. Das ist der Weg zu dem lebendigen Wasser. Und zwar diesen Ort des Schmerzens, sich mit Gott zu begegnen. Ein anderes Zitat möchte ich vorlesen, auch von der Brené Brown. Die größte Angst der Menschheit ist es, dass jemand dich ganz kennt und dich ablehnt. Und das größte Geschenk ist es, wenn jemand dich ganz kennt und dich akzeptiert. Und zwar gerne. Ich lese es nochmal. Die größte Angst der Menschheit ist es, dass jemand dich ganz kennt und dich ablehnt. Und das größte Geschenk ist es, wenn jemand dich ganz kennt und dich akzeptiert. Und zwar gerne. Und genau das tut Jesus hier. Er zeigt ihr, dass er weiß, dass sie diese 5 Männer hatte. Und er weiß ihre ganze Geschichte. Und er geht zu ihr hin. Mitten am Ort, wo niemand ist, und trifft sie dort am Brunnen. Und er akzeptiert sie und er erzählt ihr. Und er zeigt sogar ihr zum ersten Mal im Johannesevangelium mit diesen magischen Worten: Ich bin, wer ich bin. Ich bin es. Ich bin der Messias. Der hat sogar dem großen Nikodemus, den großen Lehrer, sich so nicht erkennen lassen. Aber diese Frau sagte das. Er will ihr zeigen, dass er sie so, wie sie ist, ganz kennt und sie annimmt, wie sie ist. Und das ist ein lebendiges Wasser, das zu haben. Ich zeige euch mal eine Filmsequenz, die das, glaube ich, sehr gut diese Lücken ausfüllt und diese Geschichte zeigt. Viele von euch kennen es vielleicht schon. Aber ich glaube, das ist wert, das nochmal zu sehen, wie Gott, wie Jesus hier die Frau wirklich persönlich begegnet und sie erreicht. Es ist auf Englisch, aber ich habe tatsächlich gefunden mit den deutschen Untertiteln. Ich finde es sehr schön, wie es, ja, ich kann mir vorstellen, dass es so ähnlich abgelaufen ist, dass er wirklich, Jesus wird persönlich und erreicht uns im Herzen, da wo wir unser gebrochenes Herz haben. Und ich glaube, das ist, glaube ich, echt der Punkt, was wir in der Bibel lesen über Gott. Er sagt, dass er denen nahe ist, die gebrochenen Herzens sind. Und das möchte ich euch dazu noch zeigen, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht oder jemand von euch, aber wenn es vielleicht nur einem geht, dann ist es auch schon wert, das zu zeigen. Ich habe diese Verse, die ich jetzt vorlesen möchte, zeigen möchte, Moment, das glaube ich anders verstanden, als Gott das sie meint. Und zwar, wenn er spricht von gebrochenen Herzen. Im Psalm 34, 19 sagt er, der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzen sind. Und er hilft denen, die zerschlagenen Geistes sind. Im Psalm 147, Vers 3 sagt er, erheilt die mit gebrochenen Herzen und verbindet ihre Wunden, oder in anderen Übersetzungen steht, ihre Schäden. Jesaja 61, Vers 1 steht, des Geistes Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen, zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Und um ehrlich zu sein, habe ich weiß nicht warum, aber ich habe tatsächlich diese Metapher von Gott jahrelang echt anders verstanden. Ich habe es so gehört, ich zeige es euch. Ich habe es gehört so, das ist mein gebrochenes Herz, ne? Und das, was jeder von uns, glaube ich, hat, an einer anderen Stelle, und das ist mit meinem Leben verbunden. Und wenn Gott jetzt von gebrochenen Herzen spricht, er ist nah denen, die gebrochenen Herzen sind, habe ich es übrigens früher so verstanden, dass das eine ist, dass mein Leben, das andere ist aber, dass ich mein Herz dahin bringen soll, gebrochen zu sein über meine Sünde, damit Gott das verbindet, damit er mir nahe ist. Und das hat den Effekt, dass ich denke, okay, auf einer Seite ist mein Leben, wo es weh tut, viele Sachen. Und dann kommt Gott noch und sagt, er ist nah, denn die gebrochenen Herzen sind, in Klammern für mich, so zwischen den Zeilen, ja, wenn du über deine Sünde gebrochen bist. Und dann verbinde ich dein Herz, dann bin ich nah. Und das ist ein feiner, aber glaube ich, gravierender Unterschied, habe ich für mich erst festgestellt, dass Gott eigentlich, was wir in dieser Geschichte hier mit dieser Frau sehen, dass Gott, nein, genau da, wo dein Herz gebrochen ist, genau da geht er hin. Und genau das möchte er verbinden. Und das, genau das möchte er ganz machen. Und das macht ganz anderes Bild von mir zu Gott. Das macht mir Gott nah. Er kümmert sich um mich, meine Geschichte und wo es mir weh tut. Das ist das, was ihm genau nicht egal ist, als meinem Vater, der mich liebt. So dass ich danach, nachdem ich ihm begegnet bin, so laufe, nicht beladen, dass ich noch mein Herz dahin bringen soll. Ich kann es nämlich gar nicht. Sondern ich bin erfüllt wie diese Brunnen von Gott, der mich so liebt und annimmt, da wo ich bin, genau da wo ich bin, mit meiner Geschichte. Dass ich dann so laufen kann. Ganz von innen heraus und erfüllt bin von ihm. Und ich glaube, das ist das, was Gott uns hier zeigen will und sagen will, dass er wirklich uns begegnet, genau da, wo unser Herz gebrochen ist. Und ich glaube eigentlich, das ist das, was er uns sagen will. Wenn du aber fragst, was ist dein Teil, was du in dem Ganzen beitragen kannst, ich glaube, das, was diese Frau gemacht hat, sie hat sich am Ende dem gestellt. Sie hat sich den Schmerzen gestellt und zugelassen, dass Jesus in diese Wunde reinkommt. Damit sie sehen kann, dass sie ihm vertrauen kann, dass er sie da auch annimmt und liebt. Die war nochmal in eine uneheliche Beziehung gerade. Und Jesus geht auf sie zu. Also absolutes No-Go. Aber Jesus geht auf sie zu und spricht vom lebendigen Wasser für sie. Und spricht nicht davon, was sie erfüllen muss erst. Also, ich glaube, wir können Gott einfach zulassen in diesem Moment. Ich glaube nicht, dass es ein schöner Ort ist. Es ist ein dunkles und schmerzhaftes Ort. Aber ich glaube, wenn wir Gott da nicht reinlassen, ich glaube, dass wir wirklich verpassen an dem, wo er uns auch auf eine besondere Weise trifft. Ich glaube, es ist nicht, dass er nur dort uns trifft. Er gibt uns alles und er freut sich mit uns. Und er ist auch unser Papa, der uns immer begleitet. Aber ich glaube, da können wir wirklich in Erfahrung auf Weise, die wir sonst überhaupt nicht können. Und das ist das, was lebendiges Wasser auch ist, wo er uns erfüllt. Wenn du betest, ich glaube, es ist gut, im Gebet auch zu ringen und Gott das zu zeigen, was, wo mein Herz gebrochen ist. Statt einfach alles gut zu reden, sagen, ich vertraue dir schon. Ich glaube, es ist gut, Gott zu vertrauen. Ich glaube, das ist auch ein Weg und das ist auch, glaube ich, eine Beziehung, wo wir auch wirklich in den Tiefen des Brunnens Gott begegnen, in diesem Gebet. Oder mit unseren Geschwistern, mit unseren Freunden, dass wir auch unser gebrochenes Herz teilen und gemeinsam vielleicht einen Weg gehen, wo das geheilt werden kann von Gott, wo er uns durch unsere Freunde auch begegnet. Traust du ihm zu, dass er dich ganz machen wird, wenn du dein Herz öffnest, der gebrochen ist? Und ich glaube, also ich bin sehr, sehr dankbar für die letzten paar Predigten, die wir gehört haben, wenn der Pierre über einfach Hosen runterlässt und sagt, ich fühle mich so, ich fühle mich überhaupt nicht danach, dass ich da Freude habe, hier gerade zu lieben und hier Papa zu sein und guter Ehemann zu sein, ist alles mir total zu viel. Und wenn ich das Wort Familie höre, Belastung. Und ich glaube, das ist so wertvoll, dieses gebrochenes Herz da zu haben, überhaupt zu sehen und einzusehen, statt das Versuchen zu covern, zu sagen, ja, es wird schon alles gut. Und wir verpassen, dass Gott uns da nicht lässt. Oder wie André erzählt davon und sagt, ich habe erkannt, ich interessiere mich gar nicht so sehr für Beziehungen, noch mehr zu haben. Und er lässt aber dort nicht dort, der sieht es und er möchte aber das vor Gott bringen. Und dass Gott da was damit macht, ist überhaupt eine Erkenntnis. Und ich glaube, in Gottes Augen so wertvoll und das hilft mir, mein Herz Gott zu öffnen. Ich bin sehr dankbar, dass ich jetzt letzte Zeit auch mit Gott auch Sachen angehen konnte, wo ich Angst hatte mit dem Tod. Und ich bin dankbar, ich sehe, dass er mich wirklich aufbaut durch sein Wort, wo ich weniger Angst habe jetzt, viel weniger. Ich habe andere Ängste. Ich habe Angst, einsam zu sein im Alter. Und ich will das vor Gott bringen und das mit ihm durchgehen, dass er mich dort trifft. Ich glaube, es ist gut, sich zu fragen, wo bin ich denn unsicher? Wo bin ich, fühle ich mich schnell angegriffen vielleicht? Wo bin ich ungeduldig? Wo habe ich unerfüllte Träume? Und das wirklich vor Gott zu bringen und mein gebrochenes Herz zu zeigen. Lass uns ins Abendmahl gehen und beim Abendmahl ja einfach dieses Bild beherzigen und ja, zu denken daran, dass Jesus das wirklich, glaube ich, sich offenbart und uns zeigen will, wo er uns trifft, dass er wirklich genau da auch begegnen möchte, wo wir unser Herz gebrochen ist und schwach ist. Ich fasse zusammen nochmal die drei Punkte. Gott überwindet unüberwindbare Grenzen, um dich zu finden. Deine Geschichte ist wertvoll und dein gebrochenes Herz ist der Ort, wo Gott dir begegnet. Ich bitte. Vater Gott, himmlischer Vater, ich danke dir, dass du wirklich unser Papa bist, der sich auch immer wieder in der Schrift offenbart, dass wir unsere Realität von dem, wie du bist und wer du bist und wer wir sind, daran erkennen können, Vater. Meine Realität sieht öfter so anders aus und ich sehe, dass ich auch verwirrt bin von dem, was ich früher, was ich von dir geglaubt habe und wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht noch glaube. Aber ich bin so dankbar für dein Wort und deine Offenbarung und deine Leitung, dass du dich immer wieder offenbarst und dass ich ja nicht stark sein muss, sondern dass dir das an deinem Herzen liegt. Wo es mich schmerzt und wo du mir begegnest. Danke so sehr, dass du jeden von uns mit dieser unermesslichen Liebe liebst, dass du jeden suchst und alle Barrieren überwindest, dass du dass alles, was in unserem Leben geschieht, so wie in Römer 8, 28 steht, wirklich nicht umsonst und zum Besten dient und unsere Geschichte nicht umsonst gewesen ist. Und vor allem, dass du uns tatsächlich da begegnest, wo wir, ja, wo wir gebrochenes Herzen sind, Vater. Danke so sehr dafür, dass du so ein Gott bist. Und danke, Jesus, dass du dich hergibst für uns, dass du ans Kreuz gehst und diese Liebe uns zeigst, die bis zum Äußersten geht, die wirklich diese Grenzen überwindet, wo es keine Grenzen gibt, die unüberwindbar sind. Und danke für dein Leib, das du für uns gebrochen hast. Danke für dein Blut, was uns wäscht und reinigt. Danke, dass du das getan hast und dass du hier bei uns bist. Wird das im Namen von Jesus. Amen. Lass uns das Abendmahl nehmen.